Also, die Pause ist vorbei, die 5 Minuten sowieso schon. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Fragen aus der Ethik und über die Fragen freue ich mich ja. Die zeigt, dass ihr darüber nachdenkt und auch gerne nach Antworten sucht. Ich werde jetzt jede dieser Fragen verhältnismäßig kurz beantworten, weil sonst könnten wir dann noch einen ganzen Tag mitfüllen, wenn wir die einzelnen Bibelstellen durchgehen. Über einzelne dieser Dinge habe ich auch ausführlichere Aufsätze geschrieben, die ich euch zur Verfügung stellen kann, aber mache es jetzt relativ knapp. Die erste Frage war, darf ein Christ Wehrdienst leisten? Generell steht dahinter ja auch die Frage, darf ein Christ überhaupt Gewalt anwenden? Und das, was hier einander gegenübersteht, ist einerseits die Aussage der Bergpredigt, das steht, wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Betet die für euch, die euch verfluchen, segnet die euch verfolgen, solche Sachen. Das ist die eine Aussage, die wir dabei haben. Die andere Aussage, die wir in der Bibel ja auch haben, ist dann zum Beispiel über David: Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10.000. Oder Deborah oder Miriam, die singt dann echt, ja, der Herr hat die Ägypter ertrinken lassen im Meer. Das ist ja alles Gewaltanwendung. Wir finden sogar, dass David im Namen Gottes andere getötet hat. Elia, nachdem er auf dem Berg Karmel war und dann das Feuer heruntergekommen ist, was wir ja manchmal überlesen, ist danach hat er viele Baalspriester und Astartepriester mit eigener Hand getötet. Das lesen wir da auch. Wir lesen sogar in den Evangelien, wo Jesus den Jüngern sagt, verkauft, was ihr habt und kauft euch Schwerter. Aber wir haben auch die Aussage, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und da merken wir, das ist die Bandbreite, in der die Bibel sich aufhält. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, sollen wir auf Gewalt verzichten. Wenn es um eigene Dinge und Ehre geht, sollen wir sowieso auf Gewalt verzichten. Denn das meint auch dieses, wer dich auf die eine Wange schlägt, auf die andere. Wenn ihr nämlich genau hinschaut, dann steht da noch, wer dich auf die, jetzt muss ich mal sagen, linke Wange, die rechte Wange schlägt, dem halt auch die linke hin. Also die beiden Evangelien sagen das unterschiedlich, aber die einen sagen, wer dich auf die linke Wange schlägt, dem halt auch die rechte. Ich glaube, so rum geht es. Und wenn du das nämlich genau siehst, normalerweise sind die meisten von uns Rechtshänder, das heißt, wenn ich jetzt einem eine runterhaue, dann haue ich auf die linke. Wenn da steht, wenn der einer dich auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Was heißt das? Das heißt, dass ich einen mit dem Handrücken schlage, so. Und da steht nämlich rechte, also das heißt so. Das bedeutet, das ist kein Schlagen, um den anderen zu verletzen, das war eine Entehrung. Also so wie man heute sagt, jemanden Federhandschuh hinwerfen, jemanden lächerlich machen. Das ging nicht um Schlägerei, sondern es ging um Spott. Und hier soll gesagt werden, verteidige du dich nicht, wenn dich jemand fertig macht, lass dich ruhig fertig machen, Gott ist der Richter darüber. Das ist keine Aussage über Rechtsprechung, über Gericht, über Gewaltanwendung im Staat. Das ist vielmehr Römer 13. Da steht nämlich, Gott hat dem Staat das Schwert nicht umsonst gegeben, sondern er soll die Guten belohnen und die Schlechten Bösen bestrafen. Also das heißt, der Staat hat sogar die Aufgabe von Gott. Das Schwert ist ein Hinweis auf die Gerichtsbarkeit bis hin zur Todesstrafe, die ja im Alten Testament sogar befohlen war. Da steht dann, wer Abgötterei betreibt und so weiter, der soll getötet werden. Also hier ist eine Tötung, eine Gewaltanwendung sogar von Gott vorgeschrieben. Und die ist für den Staat im Neuen Testament auch vorgeschrieben. Was in der Bergpredigt steht, ist die Einschränkung der Selbstjustiz, dass du nicht hingehen sollst, irgendwie dein Recht in die eigene Hand setzen oder jemanden töten oder umbringen. Darüber hinaus können wir jetzt einmal sehen, im Alten Testament sind ja sowieso zahlreiche der Vorbilder des Glaubens sind Militärs. Das heißt, Gideon ist ein Militär und Mose ist ein Militär und David sowieso und Salomo hat Kriege geführt. Das heißt, im Alten Testament sind viele der Männer Gottes, welche die auch Soldaten waren und gekämpft haben. Also im Alten Testament ist die Sache klar. Aber selbst im Neuen Testament gibt es zahlreiche Leute, die Soldaten waren und zu keinem einzigen wird gesagt, er soll seinen Beruf aufgeben. Denkt an den Hauptmann von Kapernaum. Da sagt Jesus sogar, ich hätte in Israel solchen Glauben gefunden wie hier. Der wird als Vorbild des Glaubens genannt. An keiner Stelle wird ihm gesagt, er soll seinen Beruf aufgeben. Der erste Heide, von dem wir lesen, der zum Glauben kommt, Cornelius, war auch Hauptmann. Und ihm wird auch nicht gesagt, gib deinen Beruf auf. Als die Soldaten zu Johannes dem Täufer kommen und sagen, was müssen wir denn tun, um Gott nachzufolgen, dann sagt er den Soldaten nicht, gebt euren Beruf auf, sondern er sagt, wenn ihr das nachlest im Lukas-Evangelium bei der Predigt des Johannes, da sagt er ihnen, unterdrückt keine Leute, raubt nicht, was ihr nicht dürft, also das heißt, seid ehrliche Soldaten. aber nicht gebt den Soldatenberuf auf. Insofern habe ich im Neuen Testament keine direkte Aufforderung, dass jemand, der Soldat ist, seinen Beruf aufgeben muss. Und angewendet auf heute würde ich daraus ziehen, es ist nicht für einen Christen generell verboten, wenn es rechtmäßig im Auftrag des Staates ist, auch Gewalt anzuwenden, aber nicht willkürlich im Namen der Gerechtigkeit. Aber ein Christ ist nicht verpflichtet, das zu tun. Das heißt, wenn wie bei uns in Deutschland der Staat dir frei lässt, Wehrdienst zu machen oder nicht, dann würde ich jedem Christen empfehlen, dann umgehe diesen Bereich, denn da bist du immer in Schwierigkeiten. Meistens ist in der Kaserne nicht gerade ein herzlicher, gläubiger Ton, sondern vielfach ist da eben Gewalt und Oberflächlichkeit und Trinken und Glücksspiel und all so etwas. Den meisten tut Aufenthalt in der Kaserne nicht gut. Deshalb lass es doch, sondern dann setz deine Arbeitszeit doch viel mehr ein für etwas, was der Gesellschaft und Gott viel mehr dient. Dann mach doch deinen Zivilersatzdienst noch in irgendeinem christlichen Werk, da kannst du sogar noch Gott unterstützen. Und der Staat bezahlt es sogar noch. Also hier, glaube ich, ist eher eine der Gegenübersetzungen. Wenn du die Möglichkeit hast, mach es nicht. Jetzt sagen natürlich manche, ja, dafür kämpfen die aber für uns und für unsere Sachen. Ja klar, der Bäcker backt für dich, der Automonteur repariert dein Auto, die Krankenschwester pflegt dich. Die Gesellschaft lebt davon, dass nicht alle alles machen. Und wenn einige halt gerne kämpfen wollen, ja, dann lass sie doch kämpfen, du musst es ja nicht tun. Also deshalb, wenn du es die Möglichkeit hast auszuwählen, würde ich eher dazu raten, mach lieber etwas, wo du dich effektiver und intensiver einsetzen kannst. Aber ich halte es nicht generell für eine Sünde, zum Militär zu gehen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie ich mich dabei verhalte. In dem deutschen Militär ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich mal auf Menschen schießen musst oder sie gar zu erschießen, sehr gering. Denn Deutschland ist seit langer Zeit, zumindest was den Wehrpflichtdienst angeht, bist du nicht verpflichtet, in irgendein Krisengebiet zu gehen. Dafür musst du dich selbst verpflichten, also die länger arbeiten. Du musst dich freiwillig melden, einverstanden erklären. Der normale Pflichtwehrdienstleistende kommt im Normalfall in keine Kampfhandlungen hinein. Das heißt, das, was du da machst, ist eher Krieg spielen, als wirklich Krieg machen. Und dass die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, wo wir ja nur von Freunden umgeben sind, also theoretisch, nicht? Polen ist innerhalb der NATO und Frankreich auch, und na, die Schweiz nicht, aber gegen die kämpfen wir nicht, und die anderen Länder auch nicht. Das heißt, dass du wirklich in einen Krieg hineinkommst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und deshalb, wenn du im Militär bist, dann bist du wahrscheinlich eher bei der Flutkatastrophe, meinetwegen an der Elbe, da stapelst du Sandsäcke und du verteilst Blümchen und ab und zu gibt es auch mal ein bisschen Panzerfahren und so. Und manche Jungs mögen das ja gerne, ne? Große Autos durch die Gegend fahren. Also manchen kommt der Spieltrieb da auch noch entgegen und kleine Jungs mögen das ja sowieso auch gerne mit der Pistole mal rumzulaufen und dann dürfen sie das jetzt mal richtig tun und ihr merkt schon, ich mache mich ein bisschen lustig jetzt darüber, ne? Aber das ist einfach deshalb, ich würde es nicht unbedingt tun, aber bei der deutschen Bundeswehr ist es ein Rechtsstaat, in dem sogar verboten ist, dass du unrechtmäßig Leute töten darfst oder so. Wenn du es dein Gewissen entsprechend nicht tun darfst, wirst du sogar aufgefordert, auf das Gewissen zu hören. Das heißt, ein Wehrdienst bei der Bundeswehr halte ich nicht für generell gegen den Glauben, würde allerdings eher dazu auffordern, wenn du die Auswahl hast, dann nimm lieber das, was noch sinnvoller ist, wo du dich besser für Gott einsetzt. Kannst. Aber wie gesagt, ein generelles Verbot, das zu machen, sehe ich nicht. Wer sagt, nein, ich will das nicht, weil ich das vor Gott nicht verantworten kann, den ehre ich, das finde ich toll. Gerade die Mennoniten haben ja in der Tradition sehr viel Wert darauf gelegt, gar nicht an staatlicher Gewalt beteiligt zu sein. Wobei, auch wenn ihr die mennonitische Geschichte seht, dann merkt ihr, dass die dann manches Mal Ungläubige angestellt haben als Wachpersonal, dass sie bewacht haben. Wobei man merkt, so ganz ohne Gewalt kamen sie dann auch nicht aus. Und das ist jetzt gar nicht böse zu den Mennoniten gemeint. Wir leben eben einfach in einer Welt, in der vieles böse ist und in denen wir ganz ohne Gewalt nicht auskommen, weil der Böse will sich dem anderen bemächtigen und dann musst du dich dagegen wehren. Und ich glaube, die Bibel verbietet es nicht generell, aber sie verbietet das unrechtmäßige Einsetzen von Waffen oder dass jemand einfach Gewalt an sich verherrlicht oder dann unrechtmäßig Menschen tötet. Das ist verboten, aber nicht der Gewalteinsatz prinzipiell. Ja. Ich würde hier das in der ähnlichen Richtung einordnen. Erstmal ist es so, die meisten Polizisten, die ich kenne, auch als Christen, haben noch nie ihre Waffe benutzt und noch nie jemanden erschossen. Polizist in Deutschland, was ganz anders als in den USA, da wird ja mehr geschossen, ist eher eine friedliche Angelegenheit. Du bist Verkehrspolizist und du schreibst auf, welche Leute falsch parken und welche da bei Rot über die Ampel fahren. Da holt normalerweise keiner sein Gewehr raus und du musst ihn verfolgen. Der andere, eine andere Kriminalpolizistin, die ich kenne seit Jahren, Kriminalhauptkommissarin, die hat noch nie mit jemandem gekämpft, geschossen oder sonst irgendwas, sondern die arbeitet meistens im Büro. Da kommen die Leute, die haben ihre Probleme, Eheprobleme und die reden darüber. Und sie sagt, sie hat in ihrem Büro dann noch Bibelverse aufgehängt. Da sind Leute zum Glauben gekommen in dem Büro der Kriminalhauptkommissarin. Da sind dann mal Leute, die sind aufgeflogen, weil sie da die Jungen haben was gestohlen und dann kommen die Eltern und die Jungen dahin und dann muss geredet werden und das beigelegt werden. Das heißt, meistens ist die Arbeit des Polizisten viel, viel friedlicher, als viele Fernsehzuschauer oder sonst was das meinen. Also redet mal mit einem Polizisten, egal ob gläubig oder nicht, bei den meisten, das läuft viel friedlicher in Deutschland, in anderen Ländern meistens nicht. Deshalb, diese ethische Herausforderung ist in Deutschland, dieser Konflikt ist gar nicht so stark. Da würde ich eher sagen, ja, du hast auch als Polizist viele Chancen und Möglichkeiten, im Glauben zu leben, Leuten in Krisensituationen zu helfen. Gerade wenn ich immer wieder mit christlichen Polizisten spreche, dann kommen ja meistens Leute, die Probleme haben zur Polizei, die angezeigt werden, die Schwierigkeiten haben und du kannst ihnen helfen als Christ. Von daher halte ich das für eine gute Möglichkeit. Natürlich gibt es auch bei der Polizei die Gefahr, dass du deine Macht missbrauchst. Aber die gibt es in jedem Beruf. Das kann auch der Lehrer, der seine Schüler fertig macht, wo er es nicht machen sollte, weil er sich über die ärgert. Das kann derjenige sagen, der im Geschäft seinen Nachbarn betrügt. Ethische Herausforderungen hast du überall, egal wo du arbeitest. Die Krankenschwester, die sich jetzt fragt, darf ich dem noch eine Spritze geben, künstliche Ernährung legen oder nicht, darf ich bei der Abtreibung mitmachen oder nicht. Demjenigen, der im Einzelhandel arbeitet und sagt, darf ich dem noch eine Schnapsflasche verkaufen, der betrinkt sich doch immer. Ethische Herausforderungen hast du überall. Aber ich glaube, die Arbeit, die ich kenne von Polizisten in Deutschland, auch die gläubig sind, die machen eine sehr gute Arbeit und die, die ich kenne, die haben so gut wie nie Probleme gehabt mit übermäßiger Gewaltanwendung oder dass sie jemanden erschießen mussten oder sonst etwas. Ihr könnt auch gerne mal die Statistik nachlesen, wie viele in Deutschland von der Polizei erschossen werden und wahrscheinlich seid ihr, ich meine, manche sind vielleicht dann enttäuscht, wenn sie mehr etwas Action haben wollen, das kommt sehr, sehr selten vor. Und wenn Polizeieinsatz sind, dann ist es nicht der normale Polizist von der Polizeiwache, dann werden da GSG 9 oder solche Sachen, so Spezialtruppenverein gesetzt und in die muss man ja nicht gehen. Aber die normale Polizei hat da höchst, höchst selten mit zu tun. Die Arbeit ist viel friedlicher, die geht mehr darum, Streit zu schlichten oder da mal ein Auto zu konfiszieren oder was zu überstellen oder Untersuchungen anzuleiten, wer hat was gestohlen und sowas. Das ist viel häufiger. Und deshalb sehe ich hier die Gefahr als geringer an. Was ich dann mache, wenn ich von Gewalt herausgefordert werde, die Herausforderung habe ich ja nicht nur als Polizist. Das ist ja genauso, was machst du, wenn du in der U-Bahn fährst und dich überfällt jemand, was machst du? Also Gewalt, ob ich die mache oder nicht, das ist ja nicht nur die Sache des Polizisten, das trifft jeden von uns, weil jeder von uns damit zu tun haben könnte. Denkt, im letzten Jahr war ja dieser Mann in München, nicht? Irgendwie so ein Mann, der wollte Kinder beschützen, die da angemacht worden sind, dann hat er sich da eingesetzt und wurde hinterher zusammengeschlagen und umgebracht. Das kann jedem passieren, egal ob er Polizist ist oder nicht. Also hier habe ich den Eindruck, Polizei muss nicht generell negativ besetzt sein. Es kommt darauf an, wie du als Polizist arbeitest. Wenn du dich für Recht und Ordnung einsetzt, dann tust du ja sogar etwas Gottgefälliges. Nämlich genau das, was Gott im Römer 13 sagt, den Guten zu belohnen, den Bösen zu bestrafen. Und wie gesagt, die Sache, jemanden zu töten, der normale Polizist macht das in Deutschland nicht. Das gibt es eigentlich nicht. Das mag so sein, wenn du in irgendein Land gehst, wo Militärdiktatur und sowas ist, aber in Deutschland gibt es sowas eigentlich nicht. Also zumindest nicht von den Polizisten, die ich kenne, das ist dann in Spezialeinheiten und sowas da, ja, aber sonst eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung ging. Ja, also man muss natürlich immer danach fragen, welchen Beruf will für Gott für mich, welcher ist, kann ich ihn am besten dienen? Das soll eher die Frage sein. Und da gibt es, glaube ich, viel schlimmere Berufe als die eines Polizisten, denn hier kann man, also die Beispiele, die ich kenne, die können sehr gut Gott dienen. Also die kommen gut mit Leuten ins Gespräch, die können Menschen helfen, gerecht und gut miteinander in Ordnung zu kommen. Also das kann man auch sehr positiv als Polizist seinen Dienst tun und gebrauchen lassen von Gott dafür, würde ich jetzt sagen. Ja, das wäre dann ganz praktisch. Man nennt das ja Reflex. Nicht? Ich überlege gar nicht und dann. Ja, genau. Also das kann auch passieren. Aber ich glaube, hier ist auch, weil Jesus spricht ja von dem unser Privatleben, nicht das Rechtliche. Deshalb, natürlich soll der Staat für Ordnung sorgen. Und der Polizist kann nicht einfach einem Verbrecher sagen, jetzt schlag mich auch noch da oder willst du den noch töten, sondern der Polizist muss eintreten und der Staat muss für Ordnung sorgen. Und das ist auch sein Auftrag von Gott. Deshalb, der Staat hat sein Schwert nicht umsonst. Im Privatleben gilt es manchmal auch besser für das Recht leiden. Wir tun das richtig und anderen tun uns böse, als fürs Unrecht. Aber das heißt auch, es gibt bestimmte Dinge, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Aber generell immer vorsichtig sein, lieber vorsichtig, nicht zu viel einsetzen, nicht zu viel auf unser Recht pochen dabei, denn das, dann können wir uns schnell auch ins Unrecht setzen. Das ist die Gefahr.
Das ist ja eben so, wenn ich sehe eine Gefahr, und dass ich da nicht entgehen kann, und er gibt mir den Rock haben, er gibt ihm auch Kommando.
Genau.
Lass ihn machen, was er will.
Ja.
Sonst, wir sind da davon.
Genau. Ja, genau. Aber eben, wenn wir wissen, einer will uns betrügen, da müssen wir ihm nicht alles glauben. Wenn einer an der Haustür kommt und sagt, hier, du brauchst noch unbedingt die Versicherung, kostet nur 2000 Euro, schließ sie unbedingt ab, dadurch kannst du deine Schuhbänder versichern, wir müssen uns nicht betrügen lassen. Da können wir auch sagen, hey, was erzählst du uns für einen Quatsch, machen wir nicht. Also das heißt, betrügen lassen müssen wir uns nicht, aber wenn einer mit Gewalt von uns fordert, dann gilt das Wort Jesu, auch dann gib ihm noch das andere. Soll er doch damit glücklich werden, Gott wird schon die Gerechtigkeit schaffen. Ja. Dann kommt noch eine nächste Frage, und zwar war die in der Sache mit den Verfügungen, Patientenverfügungen. Patientenverfügungen heißt ja, es wird immer mehr dazu aufgefordert, das ist auch rechtsgültig, dass möglichst jeder soll aufschreiben, was er in einem bestimmten Unfall oder Krankheitsfall für Behandlungen haben will oder nicht. Das war lange Zeit im unklaren Bereich, jetzt ist das juristisch geklärt. Das heißt, Patientenverfügungen sind verpflichtend, wenn sie in einer bestimmten Form ausgefüllt werden. Das heißt, sie müssen verständlich sein für den Arzt, der sie in die Hände bekommt. Wenn da einfach nur drinsteht, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen, das ist natürlich viel zu wenig. Weil was sind verlängernde Maßnahmen? Das kann schon das Spritzen eines Antiserums sein. Lebensverlängernde Maßnahmen, sonst wärst du tot. Was meint man damit genau damit? Das heißt, wenn man eine Patientenverfügung ausstellt, dann muss man sie sehr genau und sehr detailliert beschreiben. Manche Leute sagen auch, ich will nicht an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Ja, aber was ist, du bist vielleicht hast einen Unfall und jetzt müsstest du nur 2 Stunden an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden und danach lebst du noch 20 Jahre. Willst du das nicht? Dann sagt man, nein, das will ich nicht. Ich meine ja, wenn keine Aussicht auf Erfolg mehr besteht und so weiter. Und da merken wir, eine Patientenverfügung ist nur dann sinnvoll, wenn sie sehr, sehr genau ist, möglichst viele konkrete Einzelfälle bespricht. Das müssen wir als erstes beachten. Als zweitens, du müsstest eine Patientenverfügung ständig wieder erneuern, weil ja auch die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten immer wieder erweitert werden. Eine medizinische Behandlung, die vor 10 Jahren unsinnig war, ist heute vielleicht ganz vernünftig und erfolgversprechend. Das heißt, wenn man wirklich bestimmt, ich will das oder will das nicht, muss man sich sehr genau kundig machen, sehr genau beraten lassen. Sonst kann es sein, dass man da Dinge ausfüllt, die auch als Christ Sünde sind. Denn das heißt ja, wenn ich in mein eigenes Leben eingreife und es gibt eine reale Chance, nehmen wir mal an, du bist 50, hast einen Herzinfarkt und du sagst, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen, das heißt, ich will keine Wiederbelebung nach dem Herzinfarkt oder nach dem Herzstillstand. Aber wenn man den macht, könntest du vielleicht noch 20 Jahre leben. Willst du das auch nicht? Was man damit meint, also wir müssen ganz deutlich machen, was meinen wir eigentlich? Und ich glaube, das, was ein Christ in einer Patientenverfügung untersagen kann, ist eine medizinisch unsinnige Behandlung. Das gibt es. Ich erinnere mich da an eine Patientin, die, mit der ich Kontakt gehabt habe, gläubige Krebs im Endstadium. Und Krebs im Endstadium, da haben die Ärzte noch empfohlen, komm, lass uns doch noch eine Chemotherapie und noch das und noch das. Und hier muss man sagen, diese ganzen Chemotherapien haben medizinisch gar keine Aussicht auf Erfolg. Das heißt, in 0% helfen die, aber die Ärzte, manche Ärzte machen das, um noch aktiv zu sein, um dem Patienten noch die Aussicht zu geben, wir tun noch etwas. Und hier würde ich sagen, da darf ein Patient auch sagen, ich will das nicht mehr, weil es auch gar nichts bringt. Du lebst mit Chemotherapie statistisch gesehen noch 2 Wochen und ohne Chemotherapie 2 Wochen. Dann würde ich sagen, nehmen Sie doch lieber nicht, dann hast du auch weniger Leiden, denn sonst leidest du noch an der Chemotherapie und zusätzlich am Krebs. Also das heißt, wir müssen nicht alles machen, aber was da gilt, ist, glaube ich, medizinisch unsinnige oder nicht wirklich zielführende, hilfreiche Therapie. Die, glaube ich, dürfen wir auch ablehnen, weil wir damit ja nicht künstlich unser Leben verkürzen wollen. Wer allerdings durch eine Patientenverfügung sein Leben bewusst verkürzen will, der, glaube ich, greift da ein in das, was Gottes Sache ist. Wir sollen nicht unser Leben verkürzen durch irgendwas, was wir bestimmen, sondern wie lange wir leben, ist die Sache Gottes. Aber unsinnige medizinische Therapie, die dürfen wir, glaube ich, durchaus sagen, die will ich nicht haben. Und das ist ja auch, was der Staat freilässt. Denn mit jeder Therapie musst du ja eigentlich einverstanden sein. Nur wenn du nicht ansprechbar bist, dann muss der Arzt für dich entscheiden oder einen Verfügungsberechtigter über dich entscheiden. Weil jede Therapie gilt ja als Körperverletzung, wenn das eben nicht zugelassen ist. Deshalb musst du immer unterschreiben. Wenn dann irgendeine Operation ist, musst du vorher unterschreiben, sonst darf der Arzt das gar nicht machen. Es sei denn, eben, du bist nicht ansprechbar und keiner entscheidet für dich, dann macht der Arzt, wie er das jetzt denkt. Generell müssen wir also aufpassen, Patientenverfügung kann gut sein, wenn wir uns genau überlegen, was wir aufschreiben. Wenn man nur pauschal Dinge aufschreibt, ich will keine Apparatemedizin, das ist viel zu pauschal, da würde ich sagen, das schadet der Person selbst, nur ist auch, glaube ich, geistlich nicht gut zu vertreten, weil generell der Einsatz von Apparaten ist biblisch gesehen nicht schlecht. Nehmen wir wieder denjenigen, der eine Dialyse muss, der jahrelang an der Dialyse leben muss. Wir haben eine Schülerin, die vor 3-4 Jahren absolviert hat, die war damals schon an der Dialyse regelmäßig, jetzt immer noch, hat jetzt vor kurzem geheiratet. Soll ich dir etwas sagen, was du machst an den Apparaten ist nicht gut, du sollst lieber sterben? Kein Grund dafür. Oder ihr kennt ja den Eduard Adam, nicht? Eine Tochter von ihm hat ja Diabetes. Ja, ohne Apparate, das heißt ohne, dass immer Insulin gespritzt wird, wäre sie tot. Soll ich ihm nun sagen, weil das Apparatemedizin ist, soll sie sterben? Würde ich sagen, nein. Apparate sind gut, die Leute mit Herzschrittmacher. Viele Leute ohne Herzschrittmacher wären tot. Soll man sagen, das dürfen sie nicht. Apparate sind nicht generell schlecht, es kommt darauf an, werden die Apparate zu einem medizinisch nachweisbaren, positiven Sinn eingesetzt und sind da auch hilfreich? Dann würde ich sagen, klar kann der Christ das machen. Werden die Apparate nur eingesetzt, weil der Arzt bestimmen will über Leben und Tod? Dass er sozusagen Gott das nehmen will, er kann es ja nicht, aber er will es vielleicht, und macht dann Therapien, die unsinnig sind, dann würde ich sagen, kann man da einschränken. Aber um zu unterscheiden, welche Therapien unsinnig sind und welche sehr wohl geboten und sinnvoll sind, da muss ich mich medizinisch genau auskennen und muss meine Patientenverfügung regelmäßig erneuern und verändern, entsprechend den jeweiligen medizinischen Möglichkeiten, die heute existieren. Denn eine medizinische Verfügung vor 10 Jahren, die berücksichtigt nicht, was es heute für Möglichkeiten gibt, die sich in manchen Bereichen sehr stark erweitert haben, wo es sinnvolle Einsätze gibt, die früher nicht möglich waren. Also das heißt, Patientenverfügung zum ich verneine unsinnige medizinische Therapien halte ich für richtig. Medizinische, also Patientenverfügung, die, wo ich jetzt bestimmen will, wann ich sterbe oder lebe, halte ich für falsch. Oder welche, die zu wenig durchdacht sind, weil ich dann manche Sachen ablehne, die durchaus sinnvoll und geboten wären, wenn ich darüber richtig nachdenke, auch wenn ich mir das im Moment nicht vorstellen kann. Also so würde ich sagen, zwiespältig. Ja, man sollte sich damit auseinandersetzen, aber wenn es richtig tun und nicht nur so in Pauschalaussagen, das ist, glaube ich, nicht angebracht. Dann haben wir als nächstes die Krematorien. Also das heißt, soll oder darf ein Christ sich verbrennen lassen? Biblisch gibt es keine ganz eindeutige Aussage darüber. Allerdings alle Stellen, die vom Verbrennen sprechen in der Bibel, und zwar ausnahmslos alle, sind negativ gewertet. Da gibt es derjenige, der sein Kind durchs Feuer gehen lässt. Das gab es im Alten Testament, da wurden Kinder geopfert, zum Beispiel dem Baal, um dann dadurch Glück und Hilfe von Baal zu bekommen. Also kleine Kinder wurden in Feuer geschmissen, was geopfert worden ist. Dann gibt es Sodom und Gomorra, wo die ganze Stadt mit Feuer und Schwefel verbrannt wird. Die Hölle wird uns beschrieben, also als Zeichen des Gerichtes, mit Feuer und Schwefel, wo wir die Leute brennen. Dann wird uns gesagt im 1. Korintherbrief, die Sündige wird bei uns abbrennen, wenn wir in den Himmel kommen. Da steht ja, mancher sammelt wie Heustroh Stoppeln und dann kommt er wie durchs Feuer hindurch, wird er gerettet. Das verbrennt alles. Also das heißt, verbrennen wird ganz häufig in der Bibel als Gerichtszeichen benutzt. Es wird nie positiv benutzt als empfehlenswertes. Wir finden kein Beispiel, wo in der Bibel Gläubige des Alten oder Neuen Testaments sich haben verbrennen lassen, sondern das, was gemacht wird, ich habe es vorhin auch schon genannt, ist, dass selbst der Leichnam wird eher geachtet, weil er ja auch ein Teil dieses Geschöpfes Gottes ist. Die Bibel geht nicht davon aus, wenn die Seele draußen ist, ist das nur noch ein Körper, der nichts wert ist, sondern auch dieser Körper hat noch einen Wert. Es ist nicht mehr der Mensch, aber auch dieser Körper ist etwas, was Gott geschaffen hat und soll eine gewisse Ehre entgegengebracht werden. Deshalb haben wir in der Bibel, selbst beim Leichnam Jesu, er wird einbalsamiert, er wird mit Binden umwickelt. Wir haben das bei den Israeliten sogar so, dass sie dann sogenannte Ossuarien gehabt haben. Wenn einer beerdigt worden ist und nach einer Zeit der Körper verwest war, dann waren da noch die Knochen. Und die Knochen wurden noch aufgehoben in kleinen Steinkästchen, sogenannten Ossuarien, und die wurden darin aufgehoben. Man nannte das Gebeinhäuser, in die hineinkamen. Das heißt, die Juden haben im Alten Testament bis zur Zeit Jesu den Leichnam und alles, was übrig geblieben ist, eine gewisse Ehre entgegengebracht, weil es ein Überrest des Körpers ist, den Gott geschaffen hat. Also es ist nicht nur einfach ein Körper, ein bisschen Materie, mit dem wir umgehen können, wie wir wollen. Es gab immer in der Bibel, soweit wir es zurückverfolgen können, eine Ganzkörperbeerdigung. Beerdigung hieß allerdings nicht immer in die Erde, weil das war in Israel schwierig, da war häufig Steine, deshalb war das ja dann in Steingrüften häufig. Oder wenn ihr heute nach Israel kommt, manchmal oben auf die Erde drauf gemauert, so ein Kasten, und da kam der Körper hinein. Aber was es generell nicht gab in Israel und auch nicht im Neuen Testament, war die Sitte des Verbrennens. Und Verbrennen wird in der Bibel generell eher als Zeichen des Gerichts angesehen, weshalb ich tendenziell nicht sagen würde, dass das Krematorium eine Sünde ist, aber ich würde eher davon abraten, weil wir das in der Bibel so nicht als Vorbild finden. Deshalb eher dazu raten, eine Ganzkörperbeerdigung. Jetzt müssen wir auch wissen, die Krematorien wurden in Deutschland eingeführt in Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar von den Humanisten und von den Atheisten. Die haben in Berlin das erste Krematorium eingeführt, und zwar mit dem Gedanken, das stand da auch direkt in den Artikeln, die da veröffentlicht worden sind, da soll Gott doch mal sehen, wie er uns noch zur Rechenschaft ziehen kann, wenn wir verbrannt sind, ist doch nichts mehr übrig. Und da merken wir auch, die Geschichte der Krematorien war nicht eine der, das ist alles so toll und alles so schön, auch keine ökologischen oder sonst welchen Gründe, sondern es waren ideologische Gründe. Auch das sollte uns vorsichtig machen. Manchmal wird auch gesagt, dass die Krematorien sind umweltfreundlicher. Auch das stimmt nicht, denn da wird eine ganze Menge Schwermetall in die Luft geblasen, man braucht große Filter, man braucht viel Energie, die überhaupt gebraucht wird, um den menschlichen Körper zu verbrennen, weil der normale Körper ja nicht brennt. Da muss sehr viel Gas mit investiert werden, also umweltfreundlich ist es nicht. Man sagt manchmal, es braucht weniger Platz. Auch das stimmt nicht. Dann muss man nur die Friedhöfe anders aufteilen. Geht mal nach Italien, da gibt es auch super günstige. Das muss nämlich gar nicht teurer sein, die ganzen Körper zu beerdigen. Das kann sogar billiger sein, wenn man es richtig macht. In Italien, da gibt es Friedhöfe für Leute, die wenig Geld haben. Das ist dann so ungefähr 3-4 Meter hoch, so ein Kasten. Und dann sind da lauter kleine Öffnungen drin. Da wird der Sarg reingeschoben und da wird vorne eine Marmorplatte vorgemacht. In Italien haben sie es so, da haben sie manchmal noch so ein Medaillon. Da siehst du den Menschen, wie er bei Lebzeiten aussah, und dann ein paar Kerzen davor. Erstmal sehr praktisch, du musst keine Blumen davor haben, du musst da nicht viel pflegen. Das heißt, da hast du so 5 untereinander und 5 nebeneinander und dann hast du so wie ein kleines Häuschen. Und du brauchst so wenig Platz, wie man bei einer Urnenbeerdigung auch braucht. Und das ist relativ günstig. Denn da wird dann nach 20 Jahren umgeschichtet, dann kommt jemand Neues rein. Was es in Deutschland auch in manchen gibt, da hast du untereinander. Dann hast du nicht nebeneinander, sondern 5 untereinander. Das heißt, du hast so eine Betonwand und dann werden übereinander die in die Erde hineingesetzt. Das geht auch. Wenn man das macht, dann ist das auch verhältnismäßig günstig. Nur viele Friedhöfe haben das noch nicht umgesetzt. Das kann sogar günstiger sein als eine Kremation, weil die ja eben auch Geld kostet. Also rein finanziell muss es nicht so sein, auch wenn manche Friedhöfe sehr viel Geld verlangen dafür. Biblisch gesehen wäre ich bezüglich der Verbrennung eher skeptisch. Ich habe es gesagt, weil es kein positives Vorbild gibt, Verbrennung immer negativ gesehen wird und weil der Leib im Alten wie im Neuen Testament eher als Überrest des von Gott geschaffenen Menschen geehrt worden ist, also nicht einfach vernichtet worden war. Dann haben wir als nächstes die Frage der Musik, und zwar insbesondere der Rockmusik. Weil Musik ist ja ein weites Thema dabei, Musik in der Gemeinde, Musik im privaten Leben. Hier war speziell jetzt die Frage der Rockmusik. Rockmusik ist momentan in Westeuropa, Nordamerika die populärste Musikform. Rockmusik gibt es auch in einer gewissen Breite von sogenannten Soft-Rockmusik, die auch sehr ruhig eher ist, mehr als Unterhaltungsmusik angesehen wird, bis zu Hard-Rockmusik, die dann sehr laut und gewalttätig bis hin zu Gewaltexzessen kommt, insbesondere auch in der rechtsradikalen Szene sehr stark gepflegt wird, häufig auch verbunden ist mit Okkultismus, Satanismus dabei, was man schon häufig sieht in den Shows, die dargeboten werden, in den Interviews der betreffenden Person, im Auftritt der betreffenden Person. Da gibt es also eine gewisse Bandbreite. Deshalb ist es schon nicht ganz einfach, jetzt über Rockmusik pauschal etwas zu sagen. Allerdings tendenziell muss man sagen, es gibt musikpsychologische Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass Rockmusik, und jetzt nehme ich mal nicht die Soft-Rockmusik dabei, sondern die normale Rockmusik, eher aggressionsfördernd ist. Also das heißt, eher Leute mobilisiert, aufputscht. Manche hören es ja auch deshalb. Das heißt, das Leben ist langweilig und jetzt hört man die Rockmusik und irgendwie dann ist man aufgeputscht dabei. Diese Funktion kann aber auch sehr schnell negativ sein. Die Hardrockmusik, und um die geht es ja häufig bei richtigen Rockfans, die halte ich für einen Christen nicht für akzeptabel. Zum einen, weil sie fast immer mit entweder in den Texten, wie auch in der Musik selbst oder in der Darstellung, mit Gewalt verbunden ist und das nicht von uns als Christen gefördert werden sollte. Es ist auch klar, versuch dir mal eine Hardrock-Musik vorzustellen, die über Liebe spricht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist die jaulende E-Gitarre, da ist das Schlagzeug, was rumhämmert und dann sage ich, ich liebe die Blümchen und die Natur ist so schön. Das passt gar nicht. Deshalb, fast alle Rocktexte sind von Brutalität. Selbst die christliche, dann geht es darum, und der Teufel und die Dämonen und wir kämpfen gegen sie und die werden platt gemacht und die kommen in die Hölle oder so etwas. Wenn man den Text denn überhaupt verstehen kann. Denn bei Hardrock-Musik kenne ich kaum jemanden, der die Texte überhaupt verstehen kann, außer wenige Worte, es sei denn, man hat da das Textbooklet dabei. Weil häufig die Musik, das heißt insbesondere Schlagzeug, E-Gitarre, manchmal auch noch andere Instrumente, so stark im Vordergrund stehen, dass die Musik selbst meistens nur noch gekreischt und geschrien ist. Das heißt, auch da ist ein Problem. Jetzt sagen manche, ja, es gibt ja christliche Rockmusiker. Ich habe mir auch mal einige angehört auf Empfehlung, wobei das nicht so sehr meine Musikgattung ist, um mir ein Bild davon zu machen. Und ich habe dann auch manche christliche Jugendliche gefragt. Und die meisten, wenn ich sie frage, verstehen nicht mal, was die christlichen Rockmusiker singen. Und wir hatten jetzt einen Schüler, der hat vor 2-3 Jahren absolviert, der hatte mehrere Jahre in einer christlichen Rockband mitgespielt und hat gesagt, ja, er hat das auch getan, hat immer dann seinen Eltern gesagt, das tue ich ja nur, weil ich da Leute für Jesus gewinnen will. Und bis er dann auf einem Einsatz, Missionseinsatz in Südamerika war und da hat ihn dann jemand mal gefragt, na, wie viele sind denn schon zum Glauben gekommen durch deine Rockmusik? Und da musste er bekennen, eigentlich keiner. Und das kam mit der Zeit dazu, er hat einfach christliche Rockmusik gespielt und gehört, weil er die gerne mochte. Also das heißt, hier geht es mir ums Fleisch. Ich mag die Musik gerne, weil sie mir in die Seele geht, weil ich da so richtig aufgepowert werde. Aber es ist gar keine neutrale, biblische, ethische oder nur psychologische Gedankenführung dahinter, sondern einfach, ich mag das und deshalb ist es gut. Und dann tut es natürlich noch gut, wenn Christen diese Musik machen, weil ich den Eindruck habe, dann ist sie christlich. Nur für die Bewertung eines Musikstils genügt es nicht, ob es Christen sind oder nicht. Das ist ein Kriterium, aber nicht das einzige. Ich kann ja jetzt mal etwas provokativ sagen, ist der christliche Bankräuber besser als der nichtchristliche? Also der christliche Bankräuber, der betet vorher noch und sagt, lass den Einbruch auch gut gelingen. Und wenn er gewonnen hat, dann, ich meine, eingebrochen hat, dann gibt er hinterher noch den Zehnten zur Gemeinde. Ist dann der Bankräub christlich? Die Sache ist klar, eben nicht. Und deshalb, es kommt nicht darauf an, ob jemand, der etwas tut, Christ ist oder nicht, sondern es kommt darauf an, ist die Sache selbst christlich oder nicht. Und das müsste man losgelöst davon überprüfen. Und hier habe ich den Eindruck, es gibt keine Bibelstelle, die sagt, Rockmusik ist falsch. Aber wenn du siehst, was im Umfeld von Rockmusik passiert, wenn du siehst, was psychologisch bei Menschen bewirkt wird, dann ist das eher etwas, wovon ein Christ die Finger lassen sollte. Und das gilt insbesondere natürlich für die eigentliche Rockmusik, nämlich die Hardrockmusik. Die Softrockmusik, ja, da ist dann so wenig drin, das merkt man dann kaum noch, aber die normale, richtige Rockmusik, die weckt musikpsychologisch Aggression, ist häufig verbunden mit Okkultismus, in Deutschland auch häufig mit Rechtsradikalismus verbunden, ist häufig auch von der Texten gewaltverherrlichend dabei, bewirkt bei den Menschen auch genau das, viele stumpfen auch ab gegenüber den Reizen ihrer normalen Welt dabei. Und das siehst du auch, die meisten Rockkonzerte, also Hardrock-Konzerte, die Typen, die da sind, das sind halt auch überwiegend Leute, die da mit ihren Nietenjacken und mit Tätowierungen und meistens rasten auch da die Leute aus. Mir ist kein Fall bekannt, wie bei einem nach einem klassischen Konzert, die Leute randalierend durch die Straße gelaufen sind und Autos zertrümmert haben. Aber von Rockkonzerten gibt es das nicht selten. Ich rede jetzt nicht von Softrock, sondern ich rede von dem richtigen Rock, nicht? Weil Softrock ist einfach ein bisschen runtergeregelt dabei. Aber der Hardrock, das kommt häufiger vor, dass da Gewaltbereitschaft während des Konzerts oder nachher ist. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht das Umfeld, das ist auch nicht das, was ich als Christ durch Musik erreichen will. Und deshalb würde ich da eher kritisch zu stehen, auch wenn es jetzt keinen deutlichen Bibelvers gibt. Es gibt ja keinen Bibelvers, der sagt, du darfst Country-Musik hören, aber Rockmusik nicht. Den gibt es nicht, sondern du kannst nur an den Früchten überprüfen. Du kannst nur überprüfen an den Texten, an der Selbstdarstellung, in dem, wie sie sich inszenieren, wie sie auftreten. Und da lügen sich, glaube ich, manche was in die Tasche, indem sie einfach sagen, naja, die sind Christen und dann, bin dann eingeladen worden zu einem christlichen Rockkonzert und ich war dann da und ich muss sagen, erstmal das Wenigste habe ich verstanden, obwohl ich Englisch relativ gut verstehe, einfach weil das wurde so gesungen, dass keiner was verstehen kann. Und dann wurden die Leute hinterher noch interviewt, ja, sind sie nun Christen? Und dann war, glaube ich, in dem ganzen Konzert vielleicht 2 Minuten, wo sie gesagt haben, naja, wir glauben auch an Gott. Und da würde ich sagen, ja, dafür brauchst du kein christliches Rockkonzert. Das kann man viel intensiver und besser machen. Also Leute, die wirklich nach Gott suchen, werden wenig durch Rockkonzerte erreicht. Das ist besser, du hast direkten Kontakt mit ihm. Besuch die Leute, geh auf die Plätze, Straßen, wo die Leute sind, sprech mit ihnen. Ich glaube nicht, dass es das ideale Instrumentarium ist, jemanden zu erreichen. Und wenn du mal auf einem Rockkonzert bist, dann wirst du sowieso merken, da kannst du dich mit gar keinem unterhalten. Weil die Bässe und sowas so laut dröhnen, da versteht keiner irgendwas mehr. Da schwingt dein eigener Bauch und deine Stimme, du musst so laut schreien, um überhaupt sagen zu können, lass mich mal durch oder so. Ein geistliches Gespräch dazu führen, ist eher schlecht, eignet sich nicht so sehr. Ja, so als junger Christ habe ich mir dann auch mal gedacht, jetzt will ich evangelistisch sprechen, habe gedacht, ich gehe mal in die Diskothek, um da mit Leuten über den Glauben zu sprechen. Zweimal habe ich das gemacht, bis ich mir eingestehen musste, Diskothek ist kein guter Ort, um mit Leuten über den Glauben zu sprechen, weil erstmal die meisten Leute wollen gar nicht hören, sondern die sind so aufgebrezelt, weil sie da irgendjemand anmachen wollen. Und auf dem anderen ist es dann häufig so laut oder die sind schon so hinüber, weil sie schon so viel gekippt haben, dass da keiner mehr interessiert ist am Glauben. Und da habe ich mir gedacht, da gehe ich lieber woanders hin, um mit Leuten über Glauben zu sprechen. Also auch das ist nicht so ein idealer Ort, um mit Leuten über den Glauben zu sprechen, an den meisten Stellen. Ja, genau das gibt es. Ich kenne auch solche Christen und wenn ich genauer nachbohre, werden sie nicht geistlich auferbaut. Das, was sie tun, sie haben ein emotionales Erlebnis. Aber dieses emotionale Erlebnis kommt durch die Musik. Das hat mit dem Heiligen Geist, mit Aufbau gar nichts zu tun. Das ist so, wenn du da jemanden hast, der gerne Volksmusik hört, der geht auch zur Volksmusik und fühlt sich nachher wohl. Ah, wie toll war das? Oder hört Musical und ach, wie toll ist das? Das ist so ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl ist eine Art Glücksgefühl, was du hast. Aber das hat nichts mit dem Glauben zu tun, auch nichts mit der christlichen Rockmusik, sondern das hat einfach was mit emotionalem Erlebnis zu tun. Und jeder, der einen Musikstil hört, den er gerne hat, fühlt sich hinterher, können wir sagen, erbaut oder sagen wir emotional stimuliert. Aber das hat nichts mit dem Wirken Gottes zu tun. Gott kann dich auferbauen, das ist ja die Bibel ganz deutlich, durch die Gegenwart zu ihm, die du suchst. Und die bekommst du überall, wahrscheinlich besser in einer stillen Kämmerlein als mit vielen anderen bei einem Rockkonzert. Egal, also weil Gott ist hier überall gegenwärtig. Das, was du spürst bei der Rockmusik, ist dieser starke emotionale Anspruch, den du dabei hast. Aber der hat nichts mit dem Wirken Gottes zu tun. Und viele, die Rockmusik mögen, die sind hinterher genauso high, wenn sie bei einer weltlichen Gruppe gewesen waren, als wenn sie bei einer christlichen waren. Das macht da meistens keinen großen Unterschied. Weil man verwechselt hier emotionale Stimulierung mit Nähe Gottes und Erfahrung Gottes. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Denn Nähe Gottes muss sich nicht emotional zeigen, kann sich emotional zeigen. Aber emotional angesprochen sein hat nicht direkt etwas mit Wirken Gottes zu tun. Ja. Also Pantomime ist ja eigentlich Theaterspielen ohne Worte. Ja. Und hier würde ich sagen, es gibt keine deutliche Aussage in der Bibel über Pantomime, so sehe ich das. Es gibt ein paar Schriften, die meinen, es stünde etwas in der Bibel, ich sehe das dort nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das einsetzt, worin man das macht. Weil erstmal ist Theaterspielen. Die ersten Christen sind generell gar nicht ins Theater gegangen, weil sie gesagt haben, Theater ist weltlich und damals ja im Theater ausschließlich griechische und römische Mythen gespielt worden sind und Ehebruch und so weiter. Und da haben sie gesagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, machen wir gar nicht. Also für die ersten Christen des 1., 2., 3. Jahrhunderts, sind gar nicht ins Theater gegangen. Später hat man dann im Theater durchaus auch geistliche Inhalte gespielt. Im Mittelalter zum Beispiel, da waren vielfach moralische Inhalte, wo man Leute positiv herausfordern wollte. Zum Beispiel Schiller, der spricht davon, das Theater sei eine moralische Lehranstalt. Also das heißt, man will positiv vorspielen, wie Leute sich verhalten, um die Leute durch die Emotionen dazu zu bringen, genau das Positive auch zu tun. Und da würde ich sagen, das kann man durchaus ja machen. Es kommt also mehr darauf an, was gespielt wird, für welchen Zweck was gespielt wird und ob ich durch das Spielen jetzt Lügen verbreite, Oberflächlichkeit verbreite oder nicht. Man hatte zum Beispiel, Luther hatte eingeführt, dass die Kinder dann biblische Geschichten nachgespielt haben, um sich intensiver mit denen auseinandersetzen zu können. Also meinetwegen Opferung Isaaks oder so etwas oder der Auszug aus Ägypten nachzuspielen, um dann sich tiefer mit hineinzuversetzen. Das halte ich für Kinderarbeit und sowas durchaus für etwas Mögliches, wenn man es ernsthaft tut, weil man dadurch sich intensiver mit Sachen auseinandersetzen kann. Aber wie alles ist natürlich das meiste, was wir heute an Schauspiel finden oder was wir in Filmen finden, das meiste ist eher unmoralisch. Und dann ist nicht das Gespielte das Problem, sondern das, was dargestellt und was bewirkt wird bei einem Zuschauer. Da, glaube ich, ist der hauptsächliche Unterschied. Also das heißt, wer zum Beispiel in der Kinderstunde eine biblische Geschichte erzählt, kann manchmal, wenn er in der Geschichte richtig drin ist, ohne es zu wollen, zu einem Schauspieler werden. Also mir ging das manchmal so, als ich Kinderarbeit gemacht habe und ich erzähle irgendeine Geschichte von David und Goliath, nicht? Und dann sage ich, und dann nahm der Goliath seine Schleuder und dann warf er den Stein und der Goliath, der kippte um Und für die Kinder ist das natürlich viel lebendiger, wenn ich erzähle und gleich noch ein bisschen in der Geschichte drin bin. Und dann dient es einer guten Sache. Und ich glaube, es ist biblisch nicht verboten. Es kommt mir darauf an, was mache ich? Und in der Szene, der Schauspielszene heute, da ist natürlich viel Unmoral, was aber mehr damit zu tun hat, dass eben die meisten Schauspieler ja nicht gläubig sind und auch viel Unmoral spielen und so. Aber ich glaube, es hängt nicht an dem Spielen generell, sondern an dem, welches Umfeld das ist, was stelle ich dar, was bewirke ich damit, so.
Meine Frage war nur, ob damit die Familie
Ja, also ich glaube, es kommt sehr darauf an, was die Leute da machen. Manchmal ist das einfach bloß zur eigenen Unterhaltung. Also ich würde jetzt sagen, ich finde jetzt keinen Bibelvers, der generell sagt, man könne es gar nicht dazu benutzen. Nur es kommt darauf an, was mache ich da? Also das heißt, Pantomime, sage ich, ist ohne Worte. Also ich versuche, was vorzuspielen. Generell bin ich mehr ein Freund, wenn ich sage, dann mach doch Worte dazu, dann ist die Sache deutlicher. Das heißt, wenn ich etwas spiele, müssen ja nur noch raten und interpretieren. Und das finde ich nicht so hilfreich in den meisten Fällen. Ich würde sagen, lieber dann erzähl, was du machen willst. Sag, was du machen willst. Aber das ist manchmal auch eine Sache künstlerischer Interpretation oder so. Also ich würde es jetzt nicht vorzugsweise tun. Ich würde aber auch nicht sagen, jemand, der im christlichen Sinne Pantomime spielt, ist jetzt verloren oder sündig dabei. So stark würde ich es auch nicht sagen. Ich würde nur sagen, in vielen Fällen kommt es undeutlicher heraus. Also ich habe manche Pantomimen gesehen, die sehen interessant aus, aber man muss sehr viel interpretieren, damit man überhaupt versteht, was der sagen will. Und dann würde ich sagen, wenn du das Evangelium verkündigen willst, dann sag es doch viel deutlicher und sag doch ganz klar, was du sagen willst. So würde ich eher argumentieren dabei. Bitte. Ja. Ja, dann ist doch super. Ja. Genau, und in diesem Umfeld ist das sogar manchmal der einzig mögliche Weg. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eine Zeit lang mit geistig und körperlich Behinderten gearbeitet habe. Und da waren manche, die konnten gar nicht sprechen. Und dann ging das nur über Interaktion, also so körperliche Interaktion, zu zeigen, was sie machen wollen. Die haben auch ausgedrückt, was sie machen wollten, allein durch Körperbewegungen. Und ich habe als solche geantwortet. Das würde ich jetzt allerdings nicht richtig als Pantomime bezeichnen. Das ist einfach für mich eine andere Art Sprache. Aber das kann Pantomime auch sein. Ich habe mich jetzt mehr darauf bezogen, so Pantomime als künstlerische Darstellung. Und das kann man machen. Ich halte es jetzt nicht generell für Sünde. Aber wenn ich das Evangelium verkündigen will, für die meisten Menschen, die normale Sachen verstehen, sind Worte besser oder sind Handlungen begleitet mit Worten besser verständlich. Aber gerade in solchen Bereichen, da ist das häufig die einzige Möglichkeit, wie ich Inhalte vermitteln kann. Und deshalb, ich glaube, hier gibt es keine eindeutige biblische Aussage, wo wir sagen können, in keinem Fall, sondern mehr das besser oder schlechter geeignet, um das auszudrücken, weil Pantomime muss nicht generell zum Bösen deuten. Es gibt Leute, die sagen, ja, Pantomime gab es bei den alten Griechen, das stimmt schon, nur die altgriechische Pantomime hat mit der neuen heute nichts zu tun. Das ist ziemlich weit voneinander entfernt. Dann war auch noch die Frage mit den Tätowierungen. Tätowierungen, ist das nun christlich erlaubt oder nicht? Wir müssen ja sagen, Tätowierungen sind in den letzten Jahren ziemlich modern gewesen, wobei die heute auch nicht mehr so der letzte Schrei sind von dem, was modern ist. Also wer heute ganz modern ist, der macht Body Styling oder so ähnlich nennt sich das. Dann lässt du dir so Implantate unter die Haut spritzen, damit du dann hier plötzlich so einen Hautstern hast oder so eine Beule oder sonst irgendwas, was du gerade schön findest. Also man baut am Körper generell herum, wie man das will. Hier würde ich sagen, sei skeptisch. Viele dieser Sachen haben gesundheitliche Nebenwirkungen. Du gehst nur irgendwelchen Modeerscheinungen nach. Skeptisch dabei. Bei den Tätowierungen an sich, natürlich könnte man jetzt argumentieren, nehmen wir an, du lässt dich tätowieren und schreibst dir einen Bibelspruch auf den Arm. Tut ja kaum einer, aber nehmen wir mal an, du schreibst dahin, also hat Gott die Welt geliebt und so weiter und das dann auf deinen Arm. Jeder kann das lesen. Was ist jetzt? Ist das verboten oder nicht? Schwierig zu sagen. Ich konstruiere ja bewusst mal einen Fall, der zwar so wenig vorkommt, aber da merken wir, Tätowierungen haben mehrere Aspekte, wie wir das beurteilen. Ein Aspekt ist gesundheitlich. Das ist, was die meisten Leute nicht beachten, dass das gesundheitliche Nebenwirkungen hat. Ein anderer Teil ist, laufen wir irgendeiner Mode nach? Das heißt, wir lassen uns von unserer Umwelt manipulieren. Das ist auch negativ für Christen, denn wir sollen uns nicht der Umwelt, also der Welt, gleichstellen. Eine andere Sache ist aber der Inhalt. Nun stellen wir fest, die meisten Tätowierungen sind nicht ganz unproblematisch. Meinetwegen, da schreibt einer auf, ich liebe Susi. Ja, und wie die Leute noch heute sind, nicht? In 2 Wochen ist es nicht mehr Susi, sondern Monika. Und danach ist es Annika und was weiß ich. Und dann hast du hinterher eine ganze Latte und immer wieder durchgeschickt, nicht? Zack, 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 zack. Und ich liebe, ja, dann merken wir, das ist natürlich problematisch. Denn meistens trägst du diese Sachen endlos an deinem Körper. Wenn du sie wieder entfernen musst, musst du das schmerzhaft mit Operationen und so weiter machen und Laser machen. Das heißt, es hat gesundheitliche Nebenwirkungen. Der Inhalt, der geschrieben ist, ist häufig ungeistlich, nicht biblisch. Du hast auch einen Eingriff in die körperliche Identität, die du dabei hast, weshalb ich von Tätowierungen eher absehen würde. Also wenn du unbedingt was auf deinen Körper malen willst, dann nimm so Fingermalfarbe, schreib dir irgendwas auf die Haut und beim nächsten Duschen ist es weg. Ja, das ist jetzt etwas verkürzt gesagt, weil auch nicht ernst gemeint, so mehr als Scherz dafür. Aber ich würde sagen, mach es eher nicht. Ich halte das für eine Sache, das ist so eine Modeströmung. Wenn du Jesus verkündigen willst, dann mach meinetwegen ein T-Shirt und schreib da groß drauf, Jesus lebt. Ist auch in Ordnung. Aber der Körper, sowohl die Haut als auch die Funktion, als auch Stoffwechsel wird geschädigt. Also medizinisch ist das nicht ganz unproblematisch. Häufig ist es so, dass Tätowierungen überwiegend in einer Szene sind, die nicht christliche Szene ist. Denn Tätowierungen in der Vergangenheit waren ganz häufig, zumindest in Europa, eher aus der Szene entweder Gewalttätiger, also Kriminelle, Seeleute, solche Sachen, weniger als Ausweis der Frommen und Gläubigen und so weiter. Aber wenn du nun wirklich dir Johannes 3, Vers 16 auf die Brust tätowieren lassen willst, ja, also, wie gesagt, ich würde dir vorschlagen, schreib es lieber aufs T-Shirt. Das kannst du dann wechseln, kannst auch mal einen anderen Bibelspruch dahin machen. Aber generell, ich würde bei solchen Eingriffen in den Körper, die meistens modegeleitet sind, eher Abstand nehmen. Genauso wenig, wie ich empfehlen würde, lass dich nicht überall piercen, hier Löcher rein, da Löcher rein, hier Löcher rein. Manche Leute machen das sehr gerne und dann ist die Mode vorbei und deine Zähne kling, 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 nicht? Ich weiß nicht auch, wie es euch geht. Da war ich neulich in einem Laden, irgendwo hatte eine Frau das hier. Ich finde das auch ganz irritierend. Und dann musst du die Lippe anschauen, dann kommt das mal raus, mal wieder rein, dann klingen gegen die Zähne. Also ich finde das auch irritierend irgendwie. Und wahrscheinlich der Zahnarzt freut sich auch irgendwann mal, wenn der Zahnschmelz kaputt ist und das dann daran reißt. Irgendwann bleibst du dabei hängen oder hast du eine gespaltene Lippe oder so. Und dann entzündet sich das noch. Also ich würde auf diese Sachen verzichten. Und die meisten Menschen machen es ja nur, nicht weil es wirklich schön ist. Denn was ist daran so schön, wenn du lauter Sachen deinem Ohr rumhängen hast? Also finde ich jetzt ästhetisch. Meistens findet man es nur schön, weil es gerade Mode ist. Und wenn die Mode vorbei ist, findet man es nicht mehr schön. Ich meine, warum haben denn die wenigsten hier so einen Ring durch die Nase? Könnte man sagen, das ist doch auch schön. Warum findet das nicht schön? Weil das nur die Afrikaner schön finden. Warum hast du nicht so einen Knochen hier durchs Ohr? Haben doch auch manche in Papua-Neuguinea. Wäre doch auch mal originell. Hat keiner, ja, weil es halt nicht Mode ist. Und dann ist für mich die Frage, müssen wir denn als Christ jeder Mode nachlaufen? Die meisten Leute sind viel schöner, so wie Gott sie geschaffen hat, als wenn man da nachhelfen muss mit Silikonerweiterungen hier und Absaugen da und Umnähen da und Ohren verkleinern und Nase verändern. Und wenn du einmal anfängst, dann findest du meistens auch kein Ende. Und häufig ist das eine viel zu starke Fixierung auf den Körper. Also weshalb ich mit den Tätowierungen eher ein bisschen zurückhaltend wäre. Es gibt jetzt so ein paar wenige Bibelstellen, die dazu Auskunft geben, aber nicht welche, die ganz deutlich sind. Wobei man sogar sagen muss, bestimmte Formen von Piercing gibt es sogar in der Bibel. Fand ich interessant mal. Habt ihr vielleicht auch gefunden. Nicht bei den Sklaven. Da steht nämlich, wenn du Sklave in einem israelischen Haus bist und du wirst freigelassen, du willst nicht freigelassen werden, weil dein Herr so nett ist, dann soll man einen Pflock nehmen und dann soll dein Ohrläppchen genommen werden und der Pflock an die Haustür festgemacht und dann hast du ein Loch im Ohr. Und das heißt dann also, jetzt bist du freiwillig Diener deines israelischen Herrn. Das war so eine Art Piercing im Alten Testament, aber das hatte dann hier nicht eine Schönheitswirkung, sondern hatte einen juristischen Hintergrund gehabt. Also die Leute haben das nicht gemacht, weil sie es so schick fanden, sondern es war ein äußerlich sichtbares Zeichen. Das gab es übrigens auch später, ihr kennt das vielleicht, man sagt, manche designen ein Schlitzohr. Das war nämlich, man hatte in der Neuzeit, also das heißt 17., 18. Jahrhundert, in einigen Ländern, wenn Leute häufige Betrüger gewesen waren, dann hat man ihr Ohr aufgeschlitzt, damit jeder hinterher gleich sehen konnte, das ist ein Schlitzohr. Also das heißt, es ist ein Betrüger. Und wenn dann einer gekommen ist an der Haustür, wollte ihr das verkaufen, konnte sagen, ah, bist du ein Schlitzohr oder nicht? Ach, dir glaube ich nicht, bei dir kaufe ich nichts. Das war also sozusagen ein körperliches Zeichen, um zu sehen, wie die Menschen so drauf sind. Und da merken wir schon, naja, also lass deinen Körper lieber so, wie er von Gott geschaffen ist. Und wenn du dich schön kämmst und schön wäscht und was weiß ich, ist ja auch nett, es sieht schöner aus, aber mach nicht so viel herum dabei, denn es kommt immer wieder neue Modewellen, dann bist du ständig an deinem Körper zu designen und zu verändern. Ja, und wie gesagt, darüber hinaus ja noch die Darstellung gesundheitlich, was machst du am Körper, und noch die Darstellung, was darauf getätowiert wird, ist meistens eher ungeistlich, also von den Motiven, die da drauf kommen. Heute sind vielfach asiatische Sachen darauf, also irgendwelche asiatischen Symbole, Schriftzeichen und sonst etwas, oder manchmal eben sexuell anzügliche oder gewalttätige oder sonst irgendetwas, das sind ja häufige Motive, die da dargestellt werden. Aber das sind auch zum Teil Bereiche, die natürlich interessant sind, aber die von der Bibel nicht als das Wesentliche des Lebens angesehen werden. Die viel wesentlicheren Sachen der Ethik sind mehr im Alltag, wie redest du und wie lebst du. Also richtest du dich in deinem Alltag nach den Maßstäben Gottes, und da spielen diese Sachen eine untergeordnete Rolle. Also ich muss sagen, ich habe noch keine schlaflose Nacht gehabt, um mir zu überlegen, ob ich mich piercen lassen soll. Bisher habe ich gut ohne gelebt und ohne Tätowierungen auch. Aber davon zu sehen, wie gehe ich mit Liebe und Geduld anderen Menschen um, das hat mir schon viel mehr schlaflose Nächte bereitet. Und das sollte eher unsere Herausforderung sein. Deshalb lasst uns nicht an Nebenkriegsschauplätzen kämpfen, sondern an dem, Gott will, wir haben gesagt, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Und deshalb fragt in erster Linie nicht danach, was gerade noch erlaubt ist, sondern fragt danach, welche Musik, welches Verhalten, welche Geldinvestitionen dienen meiner Heiligung, dass ich Gott näher komme, dass ich mehr so lebe, wie Gott es will. Danach sollten wir fragen, also nicht nach den Einschränkungen, was gerade noch erlaubt ist. Jetzt machen wir an dieser Stelle Schluss, obwohl noch nicht alle Sachen besprochen sind, aber die Zeit ist um. Das ist nämlich hier 3:07. Jetzt ist die Frage, wie wir es machen. Es sind einige dazugekommen, die wir auch herzlich willkommen heißen heute Nachmittag. Zur Erklärung für die dazugekommen sind. Wir hatten ja heute das Thema Ethik. Also das heißt, wie verhalte ich mich gottgemäß? Was sagt Gott, wie ich im Alltag leben soll? Und da hatten wir einige Beispiele besprochen aus der medizinischen Ethik, die Frage, wie wir mit Lüge und Wahrheit umgehen. Und jetzt waren am Ende noch ein paar Fragen aufgekommen, wo wir kurz drauf eingegangen sind.